Diesmal beginnt alles mit etwas, das erstmal nicht nach einem spannenden Holmes-Fall aussieht. Es geht um ein paar einfache Strichzeichnungen. Besser gesagt, um kleine Männchen in verschiedenen Posen. Fast so, als wären sie von einem Kind gezeichnet. Dr. Watson kann damit zunächst wenig anfangen. Doch Sherlock Holmes sieht mal wieder genauer hin. Er ahnt, dass diese seltsamen Zeichnungen nicht zufällig entstanden sind und dass sie mit dem Schicksal einer jungen Frau in Norfolk verbunden sein könnten. Ihr Mann weiß nicht mehr weiter und bittet Holmes um Hilfe. Denn je öfter die Figuren auftauchen, desto klarer wird, dass es sich nicht um einen harmlosen Streich handelt. Los geht's mit unserem ersten Teil von Die tanzenden Männchen.
Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Nicht jede Botschaft besteht aus Worten. Manche verbirgt sich in einer Geste, in einer Spur oder in Zeichen, die zunächst nach nichts Besonderem aussehen. Der Fall der tanzenden Männchen erhielt seinen Namen erst später. Damals war da zunächst nur etwas Seltsames, beinahe Lächerliches, das nicht zu Holmes und nicht in unsere Räume zu passen schien. Ich hätte es leicht für eine Spielerei halten können. Holmes tat das nicht. Er sah genauer hin, und gerade daran erkannte ich, dass dieses sonderbare Blatt mehr von uns verlangen würde, als es auf den ersten Blick versprach.
Vielleicht war es gerade das, was mich irritierte. Auf den ersten Blick hätte man es für eine kindliche Kritzelei halten können. So etwas erwartete man nicht auf Holmes' Tisch. Nicht zwischen seinen Versuchen, seinen Notizen und den Spuren ernster Arbeit. Es wirkte fehl am Platz. Und doch hatte mit diesem Blatt etwas Fremdes den Weg in unsere Baker Street gefunden. In unseren Räumen lag an diesem warmen Sommernachmittag eine ungewöhnliche Stille. Sherlock Holmes hatte seit Stunden kaum ein Wort gesprochen. Vor ihm standen kleine Fläschchen, Glasröhrchen und Schalen, aus denen ein scharfer, chemischer Geruch aufstieg. Er arbeitete schweigend daran weiter, so versunken, dass ich nicht sagen konnte, zu welchem Zweck sein Versuch dienen sollte. Zwischen Holmes' Glasgefäßen und Notizen fiel mir ein Blatt Papier auf. Ich nahm es in die Hand und betrachtete es genauer. Zunächst glaubte ich an eine flüchtige Kritzelei, doch je länger ich hinsah, desto weniger zufällig erschien sie mir. Da waren keine Worte, keine Zahlen, nichts, was ich auf den ersten Blick lesen ließ. Nur kleine Männchen mit erhobenen Armen und schrägen Beinen. Einige trugen winzige Fähnchen, als tanzten sie stumm über das Papier.
Holmes, was ist das für eine sonderbare Zeichnung?
Er sah von seinem Versuch auf. Dann nahm er mir das Blatt aus der Hand und strich es vor sich glatt, als sei selbst die kleinste Einzelheit darauf von Bedeutung.
Das möchte Mr. Hilton Cubitt aus Ridingthorpe Manor in Norfolk ebenfalls wissen.
Er sagte es so beiläufig, als habe er mit dieser Frage längst gerechnet. Kaum hatte er das Blatt wieder auf den Tisch gelegt, ertönte unten die Hausglocke. Kurz darauf hörten wir schwere Schritte auf der Treppe. Ein großer, kräftiger Mann trat ein, frisch im Gesicht, klar im Blick und mit jener gesunden Farbe, die man selten bei Menschen findet, die ihr Leben in London verbringen. An ihm war nichts von der Blässe der Stadt. Er wirkte wie ein Mann, der an weite Felder, Wind und offenes Land gewöhnt war.
Mr. Hilton Cubitt?
Ja, Mr. Holmes. Hilton Cubitt aus Ridingthorpe Manor. Ich danke Ihnen, dass Sie mich so kurzfristig empfangen.
Er schüttelte uns die Hände, doch seine Aufmerksamkeit war bereits bei dem Blatt auf Holmes' Tisch. Kaum hatte er es gesehen, trat die Unruhe wieder in sein Gesicht.
Nun, was halten Sie davon? Man hat mir gesagt, Sie seien ein Freund ungewöhnlicher Rätsel. So etwas ist Ihnen vermutlich auch noch nicht oft begegnet.
Es ist gewiss eine merkwürdige Sache. Auf den ersten Blick könnte man es für einen harmlosen Scherz halten. Eine Reihe kleiner Figuren, die über das Papier tanzen. Warum messen Sie dem eine solche Bedeutung bei?
Ich selbst hätte es nie getan. Doch meine Frau tut es.
Bei diesen Worten veränderte sich seine Stimme.
Diese Zeichnungen machen ihr furchtbare Angst. Sie versucht es sich nicht anmerken zu lassen, aber ich kenne sie. Seit sie gesehen hat, ist sie nicht mehr dieselbe. Und deshalb will ich wissen, was dahinter steckt.
Holmes faltete das Blatt sorgfältig zusammen und legte es in sein Notizbuch.
Das ist in der Tat ungewöhnlich, Mr. Cubitt. In Ihrem Brief haben Sie mir bereits das Wichtigste geschildert. Dennoch wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie alles noch einmal von Anfang an erzählen. Dr. Watson kennt die Umstände noch nicht.
Ich bin kein Mann großer Worte, Mr. Holmes. Doch ich werde Ihnen alles sagen, so gut ich kann.
Er setzte sich, legte die Hände ruhig ineinander und begann mit jener offenen, schlichten Art zu sprechen, die sofort Vertrauen erweckte. Seine Geschichte führte uns zunächst nach Norfolk. Die Familie Cubitt, so erzählte er, lebe seit Jahrhunderten auf Ridingthorpe Manor. Er selbst sei kein reicher Mann, doch der Name sei in der Grafschaft alt und geachtet. Im Sommer zuvor war Cubitt während der großen Jubiläumsfeierlichkeiten nach London gekommen. Er hatte in einer Pension am Russell Square gewohnt und dort eine junge Amerikanerin namens Elsie Patrick kennengelernt. Aus der zufälligen Begegnung wurde rasch Zuneigung und bald Liebe. Noch bevor Cubitt nach Norfolk zurückkehrte, waren die beiden verheiratet. Er machte keinen Hehl daraus, wie ungewöhnlich dieser Schritt gewesen war. Über ihre Herkunft wusste er kaum etwas. Er kannte ihre Familie nicht, kannte keine Freunde aus ihrem früheren Leben und wusste nur, was sie ihm selbst anvertraut hatte.
Über Amerika sprach sie nicht gern, das merkte ich sofort. Es gab dort Menschen, von denen sie sich fernhalten wollte. Mehr erfuhr ich nicht und ich fragte nicht weiter. Aber sie sah mir offen ins Gesicht, Mr. Holmes, und schwor mir, dass sie selbst nichts Unrechtes getan hatte. Wenn ich sie heiraten wollte, sollte ich ihr vertrauen und nicht nach dem fragen, was hinter ihr lag.
Und Sie taten es?
Ja, ich habe ihr mein Wort gegeben. Von diesem Tag an fragte ich nicht weiter.
Ein Jahr lang war ihre Ehe glücklich. Dann traf plötzlich ein Brief aus Amerika ein. Er hatte nur die Briefmarke bemerkt. Elsie aber erkannte offenbar sofort, von wem der Brief kam. Sie las wenige Zeilen, wurde bleich und warf ihn ins Feuer. Von da an veränderte Elsie sich. Nicht auf eine Weise, die jedem aufgefallen wäre, aber Cubitt bemerkte es. Sie wurde stiller, schreckhafter und wirkte oft, als lausche sie auf etwas, das sie fürchtete. Was es war, sagte sie nicht.
Ich kenne meine Frau, Mr. Holmes. Was immer sie hinter sich gelassen hat, ich glaube nicht, dass es etwas Schlechtes ist.
Erst danach kam Cubitt auf das zu sprechen, was ihn zu Holmes geführt hatte. Einige Tage zuvor hatte er am Fenstersims seines Hauses seltsame kleine Figuren aus Kreide gefunden. Hastig gezeichnet, als hätte jemand sie hingekritzelt. Zuerst hielt er es für einen albernen Streich, doch der Stallbursche, den er danach fragte, bestritt jede Schuld. Cubitt ließ die Kreide entfernen und dachte nicht weiter darüber nach. Erst als er Elsie später beiläufig davon erzählte, merkte er, wie sehr sie diese Kreidezeichnung erschreckte. Sie bat ihn eindringlich, ihr alles zu zeigen, falls wieder etwas derartiges auftauchte. Eine Woche lang geschah nichts. Cubitt begann schon zu hoffen, die Sache sei vorüber. Dann fand er eines Morgens im Garten ein Blatt Papier auf der Sonnenuhr mit einem Stein beschwert. Darauf waren wieder diese sonderbaren Gestalten aus einfachen Strichen mit Fähnchen in der Hand. Cubitt nahm das Papier und zeigte es sofort Elsie. Kaum hatte sie einen Blick darauf geworfen, wich alle Farbe aus ihrem Gesicht und sie wurde ohnmächtig.
Seit diesem Morgen weiß ich, dass es kein Streich ist, Ich verstehe nicht, was dahinter steckt. Aber ich sehe, was es mit Elsie macht. Sie hat Angst, Mr. Holmes. Und solange ich nicht weiß, wovor, finde ich keine Ruhe. Zu den Behörden konnte ich damit nicht gehen. Was hätte ich sagen sollen? Dass jemand kleine Männchen an mein Haus malt und meine Frau darüber den Mut verliert? Man hätte mich ausgelacht. Darum bin ich zu Ihnen gekommen.
Holmes hatte Cubitt nicht ein einziges Mal unterbrochen. Während der ganzen Erzählung war er beinahe reglos geblieben. Nun legte er die Fingerspitzen aneinander, senkte den Blick und schwieg noch einen Moment, als prüfe er jedes Detail, bevor er es in seine Überlegungen einfügte.
Mr. Cubitt, halten Sie es für möglich, dass Ihre Frau versteht, was diese Figuren bedeuten?
Ja, ich fürchte, sie versteht mehr davon, als sie mir sagen will. Aber ich habe ihr mein Wort gegeben. Wenn Elsie darüber sprechen kann, wird sie es tun. Bis dahin werde ich sie nicht drängen.
Dann halten wir uns zunächst an das, was Sie selbst gesehen haben. Ist Ihnen in der Nähe des Hauses ein Fremder aufgefallen?
Nicht bei uns in der Nachbarschaft. Dort hätte man einen Fremden bemerkt. Aber wir liegen nicht weit von der Küste. In den Badeorten kommen im Sommer viele Leute unter. Und auf den abgelegenen Höfen fragt niemand nach, wenn jemand für ein paar Tage ein Zimmer nimmt. Ganz ausschließen kann ich es also nicht.
Diese Zeichnung ist nicht zufällig entstanden. Davon bin ich überzeugt. Die Figuren folgen einem Muster. Nur kann ich es noch nicht lesen. Dafür müsste ich weitere Beispiele sehen.
Kehren Sie nach Norfolk zurück, Mr. Cubitt. Wenn weitere Zeichnungen auftauchen, zeichnen Sie sie so genau wie möglich ab und schicken Sie sie mir. Achten Sie außerdem auf jeden Fremden, der sich in der Gegend zeigt. Sollte sich die Angelegenheit weiter zuspitzen, komme ich selbst nach Ridingthorpe Manor.
Als Hilton Cubitt uns verlassen hatte, blieb Holmes noch eine Weile schweigend zurück. Er nahm die beigelegten Zeichnungen erneut zur Hand und betrachtete die seltsamen Figuren, als suche er darin nach einem ersten festen Anhaltspunkt. Zunächst schwieg er. Doch in den folgenden Tagen holte Holmes die Blätter immer wieder hervor. Er betrachtete sie nicht lange, aber nie beiläufig. Jedes Mal sah ich an seinem Blick, dass ihn diese seltsamen Figuren stärker beschäftigten, als er zugeben wollte. 2 Wochen vergingen ohne Nachricht aus Norfolk. Die Sache schien stillzustehen, bis eines Morgens ein Telegramm von Hilton Cubitt auf unserem Tisch lag. Er kündigte an, noch am selben Tag nach London zu kommen. Am Nachmittag wollte ich gerade das Haus verlassen, als Holmes mich zurückhielt. Er hatte den ganzen Tag kaum ein Wort über das Telegramm verloren, doch nun sah ich, dass er mit Cubitts Erscheinen rechnete.
Warten Sie noch einen Augenblick, Watson. Mr. Cubitt dürfte jeden Moment eintreffen.
Cubitt?
Sein Telegramm kam heute Morgen. Wenn er eigens nach London reist, wird es nicht bei einer Kleinigkeit geblieben sein.
Holmes nahm das Telegramm noch einmal zur Hand. Nur wenige Zeilen standen darauf, doch er las sie, als suche er darin nach dem, was Cubitt nicht geschrieben hatte. Dann hob er den Blick. Unten öffnete sich die Haustür und kurz darauf hörten wir Schritte auf der Treppe, schneller und schwerer als bei seinem ersten Besuch. Gleich darauf trat Hilton Cubitt ein. Er grüßte uns knapp und blieb einen Moment stehen, als müsse er sich erst fassen. Es war derselbe kräftige, offene Mann, und doch hatte sich etwas an ihm verändert. Die Sorge stand ihm nun deutlich ins Gesicht geschrieben.
»Mr. Holmes, es wird schlimmer. Ich halte das aus, aber Elsie nicht. Sie bemüht sich, ruhig zu bleiben, doch ich sehe ihr an, wie sehr es sie mitnimmt.«
»Hat Ihre Frau Ihnen inzwischen etwas anvertraut?«
»Nein, nicht wirklich. Manchmal habe ich den Eindruck, sie will es. Dann spricht sie davon, was mein Name ihr bedeutet und dass sie niemals Schande über mein Haus bringen wollte. Aber sobald ich nachfrage, zieht sie sich wieder zurück.«
»Dann müssen wir uns an die Zeichnungen halten. Ist seit Ihrem letzten Besuch etwas Neues aufgetaucht?«
»Ja, zuerst an der Tür des Geräteschuppens. Wieder diese Kreidefiguren. Ich zeichnete sie ab, wie Sie es mir geraten hatten, und ließ sie anschließend entfernen. 2 Tage später fand ich wieder solche Figuren. Ich zeichnete sie ebenfalls ab. Aber da war mir klar, jemand machte sich die Mühe, immer wieder zu unserem Haus zu kommen. Das war kein alberner Streich mehr.
Cubit legte die Blätter auf den Tisch. Darauf waren wieder dieselben sonderbaren Figuren zu sehen, die uns schon beim ersten Besuch beschäftigt hatten. Holmes rückte die Abschriften nebeneinander, beugte sich darüber und verglich sie schweigend.
Bitte fahren Sie fort, Mr. Cubit.
In der nächsten Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich wollte endlich wissen, wer hinter diesen Zeichnungen steckte. Also blieb ich unten und setzte mich ans Fenster, von dem aus ich den Garten sehen konnte. Gegen 2 Uhr kam Elsie zu mir. Sie bat mich, ins Bett zu gehen. Sie sagte, es sei gewiss nur ein dummer Scherz. Und wenn mich die Sache so quälte, könnten wir Riding Thorpe für eine Weile verlassen.
Während sie weiter auf ihn einredete, fiel Cubits Blick hinaus in den Garten. Im Mondlicht lagen die Wege hell zwischen den dunklen Sträuchern. Zuerst war nichts zu sehen. Dann bewegte sich etwas am Schuppen, eine Gestalt im Schatten der Tür.
Da hielt mich nichts mehr. Ich sprang auf und griff nach meiner Pistole. Wer immer dort draußen war, ich wollte ihn stellen. Aber Elsie ließ mich nicht fort. Sie stellte sich mir in den Weg und hielt mich mit beiden Händen fest.
Sie wollte verhindern, dass sie hinausging?
Ja. Aber sie hatte eher Angst um mich. Davon bin ich überzeugt. Als ich mich endlich von ihr lösen konnte und hinauslief, war er schon verschwunden. An der Schuppentür war wieder mit Kreide gezeichnet worden. Ich schrieb alles noch in der Nacht ab. Erst am Morgen bemerkte ich daneben eine kleinere Gruppe von Figuren, etwas zur Seite versetzt. In der Dunkelheit muss ich sie übersehen haben.
Holmes hörte aufmerksam zu. Dann schob er die längere Abschrift beiseite und zog ausgerechnet das kleinere Blatt näher zu sich heran. Sein Blick blieb darauf ruhen, länger als auf den übrigen Zeichnungen.
Meinen Sie diese hier, Mr. Cubit? Waren Sie Teil derselben Zeichnung?
Nein, das fiel mir erst später auf. Die längere Zeichnung zog sich über die Schuppentür. Diese kleinere Gruppe stand darunter, etwas zur Seite versetzt. Es sah aus, als gehöre sie nicht ganz dazu.
Mehr weiß ich nicht, Mr. Holmes. Doch ein Gedanke lässt mich seit jener Nacht nicht mehr los. Ich schäme mich fast, ihn auszusprechen.
Als Elsie mich festhielt, fragte ich mich für einen kurzen Moment, ob sie nicht mich schützen wollte, sondern den Eindringling. Aber nein, nein, das kann nicht sein. Ich kenne meine Frau. Sie hatte einfach nur Angst um mich.
Bleiben Sie heute Nacht in London, Mr. Cubit?
Nein, ich werde noch heute nach Norfolk zurückkehren. Solange diese Sache nicht geklärt ist, lasse ich meine Frau nicht allein.
Dann lassen Sie mir die Abschriften hier. Ich werde sie gründlich durchgehen. Wenn sich daraus etwas Sicheres ergibt, komme ich nach Riding Thorpe Manor.
Cubit verabschiedete sich und eilte mit der nächsten Droschke zurück zum Bahnhof. Kaum war die Tür hinter ihm geschlossen, zog Holmes die Blätter zu sich heran und breitete sie auf dem Tisch aus. Ich stand dicht hinter ihm und sah, wie er die Figuren auf den Blättern miteinander verglich. Er zählte sie, setzte kleine Striche daneben und schrieb hier und da einen Buchstaben unter eine Reihe. Dann hielt er inne, schüttelte kaum merklich den Kopf, strich seine Notiz wieder durch und begann von vorn. So ging es eine ganze Weile. Kein Wort fiel. Nur Holmes Stift bewegte sich über das Papier. Dann plötzlich schob er die Blätter beiseite, zog ein Telegrammformular heran und schrieb mit rascher, entschlossener Hand.
Sie wissen also schon, was das alles zu bedeuten hat?
Noch nicht, Watson. Nicht sicher genug. Aber ich weiß, dass es kein Scherz ist. Diese Figuren folgen einem Muster. Und wer sie gezeichnet hat, wollte verstanden werden.
An wen Holmes das Telegramm richtete, sagte er mir nicht. Er faltete das Formular zusammen, gab es nach unten und wandte sich sofort wieder den Blättern zu. Noch immer sahen sie aus wie einfache Kritzeleien auf Papier. Doch nun standen sie für mich nicht mehr allein. Ich sah die Gestalt am Geräteschuppen vor mir, Elsies blasses Gesicht und Holmes, der zwischen all dem bereits eine Verbindung zu erkennen schien.
Zwei Tage lang blieb Holmes' Telegramm unbeantwortet. Nach Affsen schien in der Baker Street alles wie gewöhnlich. Holmes arbeitete an seinen Versuchen, las die Zeitungen und gab auf Nachfragen nur knappe Antworten. Doch jedes Mal, wenn unten die Hausglocke erklang, hob er den Kopf. Erst am Abend des zweiten Tages brachte Mrs. Hudson einen Brief herein. Noch bevor Holmes das Siegel brach, wusste ich, aus welcher Hand er stammen musste. Von Hilton Cubitt. Er öffnete den Brief sofort. Cubitt schrieb, nach seiner Rückkehr sei im Haus zunächst alles ruhig geblieben. Doch am nächsten Morgen fand er auf dem Sockel der Sonnenuhr erneut Kreidezeichen. Diesmal waren es nicht nur wenige Figuren. Eine ganze Reihe zog sich über den Stein, dicht hintereinander gesetzt, als habe jemand mehr hinterlassen wollen als nur eine Warnung. Cubitt hatte alles sorgfältig abgezeichnet und dem Brief beigelegt. Holmes nahm die Abschrift aus dem Umschlag und zog seine Lupe heran. Lange beugte er sich über die kleinen Figuren. Zuerst blieb sein Gesicht vollkommen unbewegt. Dann veränderte sich sein Blick. Die Spannung in seinen Zügen war plötzlich nicht mehr zu übersehen.
Holmes, was haben Sie gefunden?
Genug, Watson, um zu wissen, dass wir nach Norfolk müssen. Diese neue Abschrift ist nicht mehr nur ein Rätsel. Sie enthält eine Drohung.
Gegen Hilton Cubitt?
Gegen seine Frau. Und wenn sie in Gefahr ist, dann ist er es auch. Gibt es heute Abend noch einen Zug nach North Walsham?
Ich schlug den Fahrplan auf, den Holmes mir hinüberschob, und suchte die Verbindung nach Norfolk.
Der letzte Zug ist fort. Heute erreichen wir North Walsham nicht mehr.
Dann frühstücken wir morgen zeitig und nehmen den ersten Zug. Unsere Anwesenheit dort ist dringend nötig.
Noch während er sprach, brachte Mrs. Hudson ein Telegramm herein. Holmes nahm es sofort an sich.
Einen Augenblick, Mrs. Hudson. Vielleicht muss ich antworten.
Holmes las die wenigen Zeilen. Sein Gesicht blieb unbewegt, doch ich sah, wie sich seine Hand fester um das Papier schloss. Dann faltete er es zusammen und legte es vor sich auf den Tisch.
Nein, eine Antwort wird nicht mehr kommen. Das genügt mir. Wir dürfen keine Stunde verlieren. Hilton Cubitt sieht nur die Zeichnungen an seinem Haus. Er muss erfahren, wer sie dorthin bringt, bevor dieser Mann den nächsten Schritt tut.
Für Holmes schien die Sache nun eine Richtung bekommen zu haben. Für mich blieb sie noch immer schwer zu fassen. Da waren die Zeichnungen, die niemand lesen konnte. Da war ein Mann, der nachts im Garten erschien. Da war Elsie Cubitts Angst und ein Ehemann, der ihr vertraute, obwohl sie schwieg. Ich sah Holmes an, dass er bereits mehr erkannte als ich. Doch er sagte nichts weiter. Wie so oft behielt er seine Schlüsse für sich, bis aus einer Vermutung Gewissheit geworden war. Kaum waren wir in North Walsham angekommen und hatten Riding Thorpe Manor als unser Ziel genannt, eilte der Stationsvorsteher auf uns zu. Offenbar hatte sich die Nachricht bereits bis zum Bahnhof verbreitet. Von ihm erfuhren wir, dass Inspektor Martin aus Norwich bereits auf dem Weg zum Anwesen war. Im Haus der Cubitts war in der Nacht ein Unglück geschehen. Man hatte Schüsse gehört. Mehr erfuhren wir zunächst nicht, nur dass es ernst genug war, um die Behörden zu rufen. Schließlich hob der Kutscher die Peitsche und deutete auf ein altes Haus aus Backstein und Fachwerk, halb verborgen zwischen Bäumen. Riding Thorpe Manor lag vor uns. Alles, was Cubitt uns beschrieben hatte, stand nun vor uns. Das alte Haus, die dunklen Fenster, der Garten, in dem die Zeichen aufgetaucht waren. Nichts daran wirkte laut oder bedrohlich. Gerade diese Stille machte es schlimmer. Denn irgendwo, hinter diesen Mauern, war in der Nacht etwas geschehen, das wir noch nicht kannten. Holmes sagte kein Wort. Doch ich sah, wie sich sein Ausdruck veränderte. Die Reise war zu Ende. Die Untersuchung begann. Die kleinen Figuren hatten uns bis hierher geführt. Was sie wirklich bedeuteten, würde sich nun nicht mehr auf Papier entscheiden.
Das Verrückte ist ja, wäre Cubitt mit diesen Skizzen zu irgendjemand anderen gegangen, hätte man ihn wahrscheinlich ausgelacht. Kleine schwarze Männchen mit Fähnchen, das klingt erstmal wirklich nicht nach einem Fall für Sherlock Holmes.
Nein, bis Elsie ins Spiel kommt. Denn an ihrer Reaktion merkt man sofort, da stimmt etwas nicht. Sie schweigt, sie blockt ab. Und mit jeder neuen Zeichnung zieht sie sich ein Stück weiter zurück.
Und Cupid spürt natürlich, dass sie ihm etwas verschweigt. Aber er liebt sie. Er vertraut ihr. Und deshalb will er sie auch nicht unter Druck setzen.
Nur gerät dadurch langsam ihre Ehe ins Wanken. Nicht, weil die beiden sich nicht lieben, ganz im Gegenteil. Sondern, weil da etwas zwischen ihnen steht, über das Elsie offenbar nicht sprechen kann.
Und Holmes lässt sich von der ganzen Sache natürlich nicht abschrecken. Nur weil etwas auf den ersten Blick absurd aussieht, heißt das für ihn noch lange nicht, dass nichts dahinter steckt.
Weil er nach dem Muster sucht. Und dann begreift er, das sind keine harmlosen Kritzeleien. Jemand hinterlässt sie ganz bewusst bei den Cupids.
Und je mehr Botschaften auftauchen, desto klarer wird, Holmes darf keine Zeit mehr verlieren.
Und am Ende führt alles nach Riding Thorpe Manor. Was Holmes dort erwartet, erfahrt ihr im zweiten Teil. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gern unseren Podcast auf Spotify und Co. und klick auf die Glocke, damit du keine neue Folge verpasst.
Also bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Crime Tales – Verbrechen im Nebel.